Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo zum frischen Podcast vom Update. Heute am Mittwoch, den 17. April. Unsere Themen sind unter anderem das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz. So nennt es das Bundesinnenministerium. Das Bundeskabinett hat heute strengere Regeln beschlossen für Abschiebungen. Und zentraler Punkt dieses Gesetzes ist, dass die Sozialleistungen massiv gekürzt werden sollen unter bestimmten Voraussetzungen. Und die sind eben umstritten. Warum? Das gucken wir uns genauer an. Und zwar mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Weiteres Thema: Konsumablasshandel. Ich nenne das jetzt einfach mal so, was ich damit meine. Ihr kauft, weiß ich nicht, Schuhe, Schokolade, einen Kasten Bier und irgendwo auf dieser Welt wird dafür zum Beispiel ein Baum gepflanzt oder zwei oder fünf oder 20. Es gibt ja Unternehmen, die diese Art der Produkte ganz gezielt verkaufen. Also unter diesem Label, tu doch was für eine bessere Welt.
Dieser Trend hat sich tatsächlich intensiviert, hat natürlich viel damit zu tun, dass es insgesamt eine Wohlstandsentwicklung gegeben hat, dass immer mehr Menschen dafür auch sensibel geworden sind, also nicht mehr eben nur auf den Preis schauen müssen, sondern die Chance haben, auch ein bisschen kritisch nachzufragen.
Ja, und wir fragen mal kritisch nach, was bringt das denn eigentlich und ist das wirklich sinnvoll? Also einkaufen, weiter konsumieren und gleichzeitig fließt eben ein Teil des Geldes in Projekte, die die Welt hoffentlich ein bisschen gerechter machen. Beruhigt das nur unser Gewissen? Oder hat das am Ende auch wirklich irgendwas Gutes? Das versuchen wir herauszufinden. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
An diesem Wochenende ist der 20. Jahrestag des Attentats an der Columbine High School. Es wird Gedenkveranstaltungen geben, doch das Ganze wird aktuell gestört und zwar durch Drohungen, die sich an mehrere Schulen in Denver richten. Eine junge Frau soll dahinter stecken. Angeblich, so heißt es, verehrt sie die Columbine-Attentäter. Mehr Infos bekommt ihr jetzt von unserer Korrespondentin in Washington, Martina Butler. Martina, diese Drohungen werden ernst genommen. 20 Schulen sind heute schon geschlossen geblieben. Wie gehen die Behörden, wie geht die Polizei weiter um mit dieser Situation?
Also sie suchen intensiv nach dieser jungen Frau, die eben in Colorado gelandet ist und direkt nachdem sie gelandet ist, sich offenbar eine Waffe und Munition gekauft hat. Und es gibt offenbar einen Tipp aus Miami, wo sie herkommt, dass man eben ein Auge auf sie haben soll, weil sie besessen sei von Columbine. Und der Jahrestag kommt jetzt am Samstag. Und rund um den Jahrestag ist es üblich, dass es immer wieder vermehrt zu solchen Bedrohungen kommt. Und natürlich ist man rund um Columbine, rund um Denver, Colorado. Columbine ist in einem Vorort in Littleton, ist im Endeffekt da besonders natürlich aufmerksam und besonders vorsichtig. Und derzeit suchen offenbar die Ermittler besonders auf einem Campingplatz im Westen von Colorado in den Bergen. Und da gibt es womöglich einen Tipp, dass diese junge Frau sich da aufhalten könnte.
Weiß man denn noch ein bisschen mehr über diese Frau als das, was du jetzt gerade schon so geschildert hast?
Also hier werden Fotos von ihr eigentlich seit einem Tag die ganze Zeit im Fernsehen gezeigt, weil die Bevölkerung aufgerufen wird, mitzuhelfen bei der Suche nach ihr. Also das ist eine junge Frau, die eine Brille trägt, eigentlich aussieht wie eine ganz normale 18-Jährige, die aber aus Miami kommt und offenbar sich sehr für Columbine und für die Täter dort interessiert und diese Täter eben offenbar auch fast heldenhaft verehrt.
Da ist sie ja leider nicht die Einzige, muss man sagen. Also diese beiden Attentäter von Columbine, die sind ja auch als Vorbilder genannt worden für die Amokläufe, die es eben nach Columbine auch immer wieder mal gegeben hat in den USA. Was ist deine Einschätzung? Hat die Waffengewalt an Schulen zugenommen?
Also es ist sicherlich etwas, was wir hier vermehrt sehen und was, so traurig es klingt, eigentlich hier schon fast keine Überraschung mehr ist, wenn es zu einem solchen Attentat kommt, wenn Menschen eben in Schulen erschossen werden, da es hier so häufig vorkommt. Allerdings in den letzten Jahren ist es über die Schulen weit hinausgegangen, zum Beispiel eben auch in Kirchen bei Konzerten. Also Las Vegas zum Beispiel ist ja etwas, woran sich sicherlich noch viele erinnern, wo es sehr, sehr viele Tote gab. Und das ist etwas, was hier in den USA leider trauriger Alltag ist.
Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja im Endeffekt so eine latente Bedrohung. Also eigentlich könnte so gesehen jeden Tag etwas passieren. Wie gehen denn die Schüler und die Lehrer eigentlich mit sowas um? Ich stelle mir das auf eine gewisse Art belastend vor.
Das ist sicherlich von außen gesehen belastend, aber man merkt auch, dass sie es natürlich, das geht glaube ich auch gar nicht anders, dass sie es auch wegdrücken. Ich habe mich mit einer Überlebenden von Columbine getroffen, die heute selbst Englischlehrerin ist. Und die sagt, ja, hier gibt es bei uns natürlich immer wieder Lockdown-Drills, so heißen die. diese Übungen in den Schulen, wo man eben übt, was man im Ernstfall macht, wenn in der Schule eine Gefahr ist. Also wenn zum Beispiel jemand mit einer Waffe durch die Schule läuft. Und das übt man hier inzwischen regelmäßig in US-Schulen. Und diese ehemalige Columbine-Schülerin, die heute selber Lehrerin ist, sagt, ich war ganz überrascht, wie wenige meiner Kollegen darauf vorbereitet waren und wirklich wussten, was sie im Notfall machen mussten. Also das hat sie selbst als Überlebende natürlich wahnsinnig überrascht, denn sie arbeitet in einem Vorort von Denver, also gar nicht weit weg, auch von Columbine und auch Aurora, wo zum Beispiel in dem Kino eine Schießerei stattgefunden hat, bei der viele Menschen getötet wurden. Und sie war überrascht, wie wenig ihre Kollegen darauf vorbereitet waren. Also da merkt man offenbar, ist es einfach auch manchmal so, dass man versucht, das ein bisschen wegzudrücken. Und sie hat dann dafür gesorgt an ihrer Schule, dass sie eben ihre Kollegen besser vorbereitet auf einen solchen Notfall.
An der Columbine High School haben die ersten Polizisten am Tatort ja gewartet, bis dann eben Spezialeinheiten an der Schule gewesen sind. Aber bis die dann da waren, da sind ja mehrere Stunden vergangen. Wie regelt die Polizei das heute?
Komplett anders. Also Columbine war so etwas wie eine Zeitenwende für die Arbeit der Polizei, aber auch anderer, die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Feuerwehr und Ersthelfern. Denn es war so, dass man damals erst einmal gesagt hat, Gebäude sichern und gucken, dass man ein Einsatzkommando vor Ort hat und dann erst reingehen. Das ist heute komplett anders. Immer jetzt heißt es, der Gefahr entgegengehen, den Geräuschen entgegengehen und versuchen eben diese Täter oder diesen Täter zu stellen. Und inzwischen ist es so, dass deswegen eben Schießereien an Schulen deutlich kürzer sind. Was aber natürlich, wenn man sich vorstellt, dass das mit einer Schnellfeuerwaffe sehr, sehr häufig passiert, dass das natürlich trotzdem riesengroßen Schaden anrichtet, wissen wir. Das heißt aber, dass sich die Taktik der Polizei grundsätzlich geändert hat und auch die Vorbereitung an den Schulen. Also Columbine war da wirklich eine Zeitenwende.
Danke, Martina, für die aktuellen Infos und auch für die Eindrücke. Am Wochenende ist der 20. Jahrestag des Attentats an der Columbine High School. Ich habe drüber gesprochen mit unserer Korrespondentin Martina Butler. Was damals passiert ist, wie groß der Einfluss der amerikanischen Waffenlobby nach wie vor ist, wie die Situation an deutschen Schulen im Moment aussieht, all das könnt ihr nachhören. Meine Empfehlung nochmal an dieser Stelle in eine Stunde History findet ihr natürlich wieder auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ein Marktforschungsinstitut anfragt, hör mal, willst du mal gerade schnell 50 Euro verdienen? Du musst dafür nur einen Test machen bei so einer Smartphone-Bank. Ach Gott, ja, warum nicht? Ne? Kann man irgendwie sich härter erarbeiten, diese 50 Euro? Ja, die Sache klingt erstmal seriös. Man eröffnet ein Konto, testet, was man testen soll, und danach bekommt man die 50 Euro. Und damit könnte diese Geschichte jetzt zu Ende sein. Ist sie aber nicht. Es geht eigentlich jetzt erst richtig los. Bei der Handybank N26 haben nämlich Kriminelle Bankkonten gekapert und so Geld gewaschen, ohne dass die Testpersonen, die dafür angeworben worden sind und die sie dafür gebraucht haben, überhaupt irgendwas davon wussten. Das haben Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Das ist eine fiese Vorstellung, ne? Peter Hornung vom NDR hat zum Thema recherchiert. Peter, wie genau hat dieser Trickbetrug jetzt funktioniert?
Ja, das ist richtig. Also es ist ein Testverfahren sozusagen. Die Leute werden als Produkttester oder Tester einer Hotline angeheuert. Die finden es im Internet, da gibt es dann so ein Marktforschungsinstitut, das sieht ganz gut aus, die Seite, und da wird man dann angeheuert, man meldet sich da und soll dann eben eine Hotline testen. Im konkreten Fall war das die Hotline der Onlinebank N26. Da bekommt man dann quasi so ein Drehbuch, was man zu machen hat. Man bekommt Zugangsdaten, man bekommt den Auftrag, die App sich runterzuladen. Und dann kann man tatsächlich direkt in so einen Videochat gehen. Und da muss man sich legitimieren. Da muss man seinen Ausweis, seinen Perso in die Kamera halten. Und denkt immer, Test, Test, Test. Ich mache ja hier einen Produkttest. Ich beurteile die Qualität der Hotline und wie die mit mir spricht und so. Und in Wirklichkeit öffnet man ein Konto und hat dann dieses Konto, ohne es zu wissen. Und die Betrüger haben Zugriff drauf.
Ihr wisst jetzt durch eure Recherche ungefähr von 400 Konten bei N26. Die Dunkelziffer ist aber wahrscheinlich noch ein bisschen höher, ne?
Ja, genau. Die ist auf jeden Fall höher. Ich habe heute Nachmittag mal in die Foren im Darknet geschaut, also die dunkle Seite des Internets. Mhm. Dort, wo diese Konten gehandelt werden, wird tatsächlich ein Bankkonto, werden deutsche Bankkonten, ganz viel von der N26 wie eine Ware gehandelt. Und da wird gerade drüber diskutiert. Die machen sich lustig über die Berichterstattung, sagen 400 Konten. Ich habe 50 Kumpel allein, da hat jeder 100 Konten. Das heißt, es sind viel, viel mehr. Und das sind die Accounts, die sich da unterhalten in dem Forum, die noch in den letzten Tagen N26-Konten angeboten haben. Also man muss davon ausgehen, dass wir wirklich nur die Spitze des Eisbergs entdeckt haben.
Warum ist diese Online-Bank so anfällig dafür, für diesen Betrug? Also liegt das am System, wie diese Bank aufgesetzt, aufgestellt ist?
Wahrscheinlich. Also es gibt mehrere Faktoren. Also erstens diese Videochats, die man machen muss zur Verifizierung, die sind natürlich eine Einladung im Prinzip. Die N26 sagt, innerhalb von 8 Minuten habt ihr ein Konto. Vom Download der App bis zu dem Punkt, wo man tatsächlich dann das Bankkonto eröffnet hat. Also da ist auch dieser Videochat drin. Wir haben das mal gemacht. Es sind ein paar Minuten länger, aber es geht tatsächlich ziemlich schnell. Das begünstigt das. Also wenn der Trick so wäre, dass man in die nächste Filiale einer Bank laufen müsste, dann würden da viel weniger drauf reinfallen. Aber es geht wohl auch darum, dass Konten eröffnet werden und dass die Bank dann nicht mehr richtig hinschaut, was passiert denn mit diesen Konten? Geht denn da Gehalt ein? Wird da irgendwas davon bezahlt? Oder ist es tatsächlich so, dass an einem Tag plötzlich ganz viele Leute Geld überweisen für irgendwelche Gerätschaften, die eben im Zusammenhang mit solchen Hochglanz-Fake-Shops stehen im Internet? Fake-Shops, die brauchen diese Kontoverbindung. Da kann man dann eben so ein E-Bike bestellen, man kann ein Smartphone bestellen, einen teuren Computer oder auch eine teure Kaffeemaschine. Und wenn die Bank das richtig beobachtet, dann ist dieser Betrug eigentlich sehr schwer. Aber das tut die N26 offenbar nicht ausreichend.
Und was wollen die jetzt machen? Also wie reagieren die denn da drauf? Mir als Bank wäre das höchst peinlich und unangenehm.
Das ist ihnen natürlich extrem unangenehm, klar. Die haben auch gar kein Interesse dran, dass so über sie berichtet wird. Aber sie räumen natürlich auch ein, dass es so ist, was wir berichten. Also sie sagen das, sagen uns das auch. Das stimmt, ja, tatsächlich. Sie wollen ihre Prozesse verbessern. Seit 3 Wochen zum Beispiel wird den Leuten in dem Chat gesagt, das hier ist kein Produkttest. Wenn dich jemand angeheuert hat für einen Produkttest, pass auf, das ist keine. Hat dich jemand angeheuert? Die werden ausdrücklich quasi mit der Nase drauf gestoßen. Das machen sie und sie sagen auch, wir achten jetzt noch mehr drauf, wir setzen künstliche Intelligenz ein, um Konten, die existieren, die gerade aufgemacht sind, zu überwachen, um Muster zu erkennen, Betrugsmuster und dann auch gleich zu reagieren innerhalb von Stunden und nicht, wie wir recherchiert haben, innerhalb von Tagen, Wochen oder teilweise Monaten.
Was passiert denn jetzt eigentlich mit den Testpersonen? Können die jetzt eigentlich irgendwie ein Problem bekommen? Weil ich meine, in deren Namen wurden ja im Endeffekt andere betrogen. Können die dafür belangt werden?
Ja, leider können die belangt werden. Erstens mal ist es eine Straftat unter Umständen. Es nennt sich leichtfertige Geldwäsche. Das heißt, da wird dann die Staatsanwaltschaft tätig. Und zweitens könnten sich auch die geprellten Fake-Shop-Kunden an denen schadlos halten. Denn der einzige Name, der auftaucht, ist der Kontobesitzer. Dieser vermeintlichen Tester. Derer kann man habhaft werden, die kann man auch vor Gericht schleppen und kann sagen, ey, ich habe auf dein Konto irgendwie 1500 Euro überwiesen, die will ich wieder zurück. Und dann muss man sich dagegen wehren. Und das kann natürlich sehr, sehr unschön werden. Und über solche Konten gehen 10.000, 15.000 bis zu 50.000 Euro innerhalb weniger Tage. Und das ist natürlich sehr, sehr unschön.
Kriminelle haben Online-Bankkonten gekapert und zwar bei der Online-Bank N26. Am Thema mitrecherchiert hat Peter Hornung vom NDR. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es wird einem aber auch verdammt einfach gemacht, ne? Ich meine, ist kein Problem. Wenn du konsumierst, kannst du ja im Gegenzug was Gutes dafür tun. Eine Kiste Bier kaufen zum Beispiel und damit den Regenwald retten, ne? Ja, neue Schuhe, Schokolade kaufen, gar kein Problem. Denn dafür pflanzt irgendjemand für euch irgendwo auf dieser Welt ganz bestimmt einen Baum oder 2 oder 3. Das ist doch eigentlich eine Win-Win-Situation, eine klassische. Kaufen und konsumieren und im selben Moment die Welt retten. Naja, wenigstens ein bisschen. Ist es wirklich so einfach oder ist dieses Prinzip doch nur ein moderner Ablasshandel für unser Konsumverhalten? Unsere Reporterin Rebecca Entler wollte verstehen, wie dieses Prinzip funktioniert und ob es überhaupt sinnvoll ist.
Gut für dich, gut für die Welt. Mit jedem Kauf eines Share-Produkts spendest du eine Portion Essen.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass es im Supermarkt vermehrt Produkte zu kaufen gibt, wo draufsteht, dass man quasi mit einem Schokoriegel die Welt verändert, weil ein Baum gepflanzt wird und ähnliches?
Ja, ist mir schon mal aufgefallen.
Kaufst du sie deswegen?
Die Seife kaufe ich, weil die gut riecht, aber ja, nee.
Ja, ich glaube, mich beeinflusst das schon auch. Ich kaufe die Produkte schon lieber. Ich weiß nicht genau, aus welchem Grund.
Vielleicht ein ökologisches Bewusstsein oder so?
Ja.
So unbewusst?
Ökologisches Unbewusstsein. Ich glaube, du hast gerade einen neuen Term erfunden. Sehr gut.
Tatsächlich gibt es eine vermehrte Nachfrage nach solchen Produkten. Es sind keine Nischenprodukte mehr.
Das ist Dominik Enste, Professor für Wirtschaftsethik an der Technischen Hochschule Köln.
Und Geschäftsführer der IW-Akademie für Integres Wirtschaften. Dieser Trend hat sich tatsächlich intensiviert, hat natürlich viel damit zu tun, dass es insgesamt eine Wohlstandsentwicklung gegeben hat, dass immer mehr Menschen dafür auch sensibel geworden sind, also nicht mehr eben nur auf den Preis schauen müssen, sondern die Chance haben, auch ein bisschen kritisch nachzufragen.
Also ich bin arm, dementsprechend, ich versuche darauf zu achten, so trotz echt geringen Salärs für soziale Verantwortlichkeit. Ich meine, geht da wahrscheinlich auch um Prioritäten.
Es ist simpel. Die Nachfrage bestimmt, welche Produkte es in die Palette der großen Supermarkt- und Drogeriemarktketten schaffen. Und nach dem Bio-Trend, wo man sich selbst etwas Gutes tut, ist es eben nun auch der Wunsch, dass das eigene Konsumverhalten sich auch für andere gut anfühlt. Dominik Enste unterscheidet da zwischen zwei Unternehmensstrategien.
Ich bevorzuge quasi die Wege, wo es wirklich darum geht, dass Unternehmen in ihrem Kerngeschäft Dinge besser machen und finde das noch glaubwürdiger und am Ende letztlich auch effizienter, als wenn man nur, berühmtes Beispiel, Saufen für den Regenwald, also wo ein großer Brauereihersteller für jede Kiste Bier, die man getrunken hat, einen Quadratmeter Regenwald gerettet hat.
Würden wir mehr saufen, wenn wir wüssten, dass davon der Regenwald gerettet wird?
Ja.
Jein.
Und mehr Schokolade essen?
Nee, das nicht.
Das sind eher so Dinge, wo ich denke, da steht das Marketing im Vordergrund.
Zu verteufeln sind solche Marketingaktionen aber deswegen noch lange nicht. Solange gesichert ist, dass das Versprechen eingehalten wird und die Spende an den Empfänger geht, ist es immer noch eine Win-Win-Situation.
Das ist tatsächlich eine Win-Win-Situation. Das heißt, auf der einen Seite hat man vielleicht ein bisschen besseres Gewissen und zum anderen tut man auch etwas Gutes. Aber das ist so ein bisschen aus meiner Sicht erst der erste Schritt.
Denn eigentlich, so Dominik Enste, geht es darum, Nachhaltigkeit noch viel stärker als Unternehmensziel zu definieren, Produktionswege zu verbessern, faire Löhne zu zahlen. Dass Unternehmen auch eine soziale und ökologische Verantwortung haben und diese auch für ihre Zwecke nutzen wollen, liegt daran, dass wir zurzeit zum Beispiel Fridays for Future haben, aber auch an der Aufregung um den Dieselskandal. Im Moment liegt ein größerer Fokus auf diesem Thema als noch vor einiger Zeit. Wir sind nicht nur eine Generation, die den größten Teil ihres Lebens als Konsumentinnen noch vor sich hat, sondern diejenigen, die jetzt oder bald auf den Arbeitsmarkt gehen und selbst entscheiden können, wem wir unser Wissen, unsere Arbeitskraft zur Verfügung stellen wollen.
Und insofern sind sie wichtige Trendsetter. Ja, Unternehmen können das nicht ignorieren. Da sehe ich tatsächlich auch einen guten Weg, Wirtschaft und Ethik miteinander stärker zu versöhnen.
Bei Flugreisen in den Urlaub hört unsere Bereitschaft für ethisches Verhalten allerdings meistens auf.
Ja, also auf die Reise verzichten, den Flug nicht antreten in den Urlaub, das fällt auch Ihnen als junge Generation noch ein bisschen schwerer. Wenn man so ein bisschen so mit einer CO2-Abgabe das ein bisschen das Gewissen beruhigen kann, dann ist es doch eigentlich nochmal besser.
Problem daran ist, wer Geld hat, kann sich freikaufen.
Die Gefahr gibt es, vollkommen klar. Ja, wenn man dann Dinge tun kann und dann mit ohne schlechtes Gewissen.
Dann ist das lange nicht so wirksam, wie das eigene Konsumverhalten zu überdenken. Denn
dann kann man da sehr viel mehr bewirken als nur durch Spenden.
Für alle anderen bleiben die Feel-Good-Produkte ganz convenient im Supermarkt zu kaufen.
Na klar, aber irgendwie muss man seine Sünden ja egalisieren können. Ich war jetzt lange nicht bei der Beichte, so, dann bezahle ich halt.
Tu was Gutes, geh jetzt einkaufen. Deutschlandfunk Nova. Update.
Es soll leichter werden, Geflüchtete abzuschieben, die ausreisepflichtig sind. Dazu ist heute ein Gesetzentwurf beschlossen worden. Offiziell heißt der zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Das Bundesinnenministerium spricht von geordnete Rückkehrgesetz. Also geordnete Rückkehrgesetz. Für mich stecken da irgendwie zwei Sachen drin. Zum einen, das klingt so, als sei es bisher eben sehr chaotisch gewesen. Und zum anderen finde ich, es klingt so, als würde mit diesem Gesetz alles viel, viel besser werden. Die Frage ist nur, zu welchen Bedingungen? Und das wollte ich wissen von unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio von Gudula Geuter. Gudula, im Zusammenhang mit diesem Gesetzentwurf ist immer wieder die Rede von Duldung Leid. Was soll denn das eigentlich sein?
Ja, das ist das, was Horst Seehofer heute als eines der Kernstücke dieses Gesetzentwurfs bezeichnet hat. Und das ist auch tatsächlich die Grundidee dieses ganzen Entwurfs, nämlich, dass man unterscheidet zwischen Leuten, die halt nicht abgeschoben werden können und denen, die deswegen nicht abgeschoben werden können, weil sie selber nicht mitgewirkt haben an den Voraussetzungen dafür. Das heißt zum Beispiel, dass sie sich nicht ausreichend um einen Pass bemüht haben. Und das soll diese Duldung Leid geben, wie eher Kritiker das nennen. Die hat dann ganz konkrete Folgen, die Horst Seehofer heute aufgezählt hat.
Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird untersagt, wird verwehrt, also ein Arbeitsverbot. Es greifen Wohnsitzauflagen mit klaren Regeln, wo jemand Wohnsitz zu nehmen hat. Und es können auch Bußgelder verhängt werden.
Und man kann dazu sagen, es sollen außerdem unter Umständen Sozialleistungen gekürzt werden und unter bestimmten Umständen ist sogar Haft möglich.
Zu den Sozialleistungen würde ich auch gerne noch mal was wissen von dir. Das ist ja eigentlich ein relativ neuer Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die eben gekürzt werden sollen. Wen würde das denn betreffen und vor allen Dingen geht das überhaupt? Ist das rechtlich abgesichert?
Das ist eine Frage, die nicht nur in dieser Fallkonstellation entsteht. Wir sind bei Sozialleistungen ja immer bei Spielarten der Definition des Existenzminimums. Und nun kann man sich fragen, wie man das Existenzminimum weiter runterkürzen kann. Wir kennen das aber auch von Hartz-IV-Sanktionen. Das ist also nicht nur Asylbewerbern gegenüber so. Nun sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowieso schon niedriger als die normale Sozialhilfe. Nun sollen die Leute, die nicht mitwirken oder eben auch Leute, die in einem anderen Staat der Europäischen Union schon mal einen Antrag gestellt haben und deswegen wäre dieser andere Staat eigentlich für sie zuständig. Die sollen noch mal geringere Leistungen kriegen. Da ist das schon ein bisschen schwer zu begründen. Also ich habe heute nachgefragt und aus der Union hat man das eben auch noch mal damit begründet, dass ja diese Integrationsleistungen wie die Kinokarte nicht nötig sind. Nur die sind eh schon nicht drin bei Asylbewerbern oder zumindest wenig. Also da kann man sich schon drüber streiten. Aber dann gibt es noch was ganz anderes, nämlich wenn Leute nicht nur in einem anderen EU-Staat, in einem anderen Dublin-Staat einen Antrag gestellt haben, sondern wirklich auch Schutz zugesprochen bekommen haben, dann sollen sie wirklich ein Butterbrot und eine Fahrkarte bekommen. Also das heißt, die kriegen...
Also
das,
kein Geld, sondern sie kriegen, wie nennt man das, Sachleistung?
Das soll ohnehin immer mehr so sein, dass Leute Sachleistungen kriegen. Aber sie sollen wirklich nur noch das absolut Minimal kriegen. Mhm. Dach über dem Kopf, das Nötigste zu essen und das für 2 Wochen lang und ansonsten die Fahrkarte. Das heißt, das hat mit dem, was die Definition von Existenzminimum ist, überhaupt nichts mehr zu tun und soll es auch nicht. Und da habe ich eben auch nochmal nachgefragt, wie ist das, wenn die klagen, weil es zum Beispiel ein Überstellungshindernis nach den Dublin-Regeln gibt, also zum Beispiel gibt es Gerichte, die sagen, im Moment ist Bulgarien echt nicht gut, da sollte man die Leute nicht hin überstellen. Das soll dann auch gelten. Also das ist etwas, was wir so bisher noch gar nicht hatten.
Ich frage mich gerade bei diesem Punkt Sozialleistungen, was ist das dann? Ist das die große Abschreckung oder was steckt dahinter? Was ist das Prinzip?
Ja. Das Prinzip soll, Pro Asyl nennt das, rausekeln sein. Aber natürlich ist auch damit gemeint, die Leute sollen erst gar nicht nach Deutschland kommen.
Ein weiterer Punkt, der auch kritisiert wird, diskutiert wird, abgelehnte Asylbewerber sollen unter Umständen sogar in regulären Haftanstalten untergebracht werden. Warum ist das problematisch?
Also zuerst mal soll es viel mehr Haftgründe geben als bisher. Es braucht auf jeden Fall Fluchtgefahr. Aber was Fluchtgefahr ist, wird darin mit Dingen auch definiert, die man jetzt mit Flucht nicht unbedingt sonst in Verbindung bringen würde, wie zum Beispiel frühere Straftaten. Und diese Sache mit dem Vollzug in Strafhaftanstalten, das ist deswegen problematisch, weil das einer EuGH-Entscheidung widerspricht. Und da sagt der EuGH, Leute, die abgeschoben werden sollen, sind keine Verbrecher und haben nichts getan. getan eigentlich. Mhm. Das sind Flüchtlinge. Es gibt dann in der dazugehörigen Richtlinie der Europäischen gibt es eine Notmöglichkeit, wenn Notstand herrscht. Und darauf beruft sich nun das Bundesinnenministerium. Die Länder müssen das nicht mitmachen. Die sollen das nur dann machen können, wenn sie nicht genug Abschiebehaftplätze haben, dass sie dann eben auch normale Strafhaftanstalten nehmen. Die meisten Länder haben schon gesagt, sie halten das für nicht machbar und für EU-rechtswidrig.
Wie schätzt du das denn ein, Gudula? Also dieser Gesetzesentwurf bekommt ja jetzt eben auch schon viel Kritik, unter anderem von der Opposition, von Menschenrechtsorganisationen. Aber das, was jetzt da eben als Gesetz geformt werden soll, ist das rechtlich und auch menschenrechtlich? Ist das überhaupt in Ordnung?
Da wird man zwischen den einzelnen Punkten sehr genau unterscheiden müssen. Also zum Beispiel dieses Streichen der Sozialhilfe auf Null halte ich für mehr als problematisch. Der Deutsche Juristinnenbund hat heute gesagt, das verstoße gegen das Grundgesetz, gegen Europarecht und gegen Völkerrecht. Die Frage ist so ein bisschen, ob sich immer Kläger dafür finden. Wenn die Leute nicht so lange in Deutschland bleiben dürfen, bis sie ein Verfahren durchgeführt haben, dann könnte das problematisch werden.
Das Bundeskabinett hat heute das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz beschlossen. Gudula Geuter hatte die Hintergründe dazu. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht wird euch das auch wieder passieren, muss man sagen, in den nächsten Wochen. Ihr wollt euch im Park ein bisschen so auf die Wiese legen, habt alles dabei, ja, um Sonne zu tanken. Schön die Decke wird ausgebreitet im Gras und dann seht ihr hoffentlich noch rechtzeitig Decke am besten wieder zurückziehen. Hier hat nämlich ein Hund hingekackt. Im Nürnberger Rosenaupark war das ein großes Problem. Dominik Peters aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Deshalb hat die Stadt da ein Hundeklo eingerichtet. Das klingt eigentlich erstmal nach einer guten Idee.
Genau, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Das war eine Reaktion auf die, wie es eine Lokalzeitung damals genannt hat, vor einem Jahr, auf die Hundehaufenplage in städtischen Parks. Also schon ein massives Problem offenbar. Und deswegen hat man da seitens der Stadt 2000 Euro in die Hand genommen, also jetzt nicht unbedingt die Welt, und eine Sandgrube ausgehoben, 10 Quadratmeter groß, mit einem kleinen Holzzäunchen drum und davor ein Schild Hundetoilette.
Das ist wirklich eine ganz einfache Idee.
Mega simpel, ne? Und so simpel, dass ich mich wundere, dass dieses Hundeklo im Nürnberger Rosenaupark als erstes seiner Art in Deutschland galt. Also irgendwie ist da auf diese Idee noch keiner vorher gekommen hier in Deutschland. Die Nürnberger, die haben sich das, so sagten sie damals bei der Einführung, aus Skandinavien und Polen abgeguckt, wo es sowas schon gibt.
Okay, jetzt kann man natürlich viele tolle Ideen haben. Die Frage ist natürlich, hat es was gebracht? Also gibt es jetzt weniger Hundekacke auf den Wiesen und Wegen im Park?
Offenbar nicht. Das Ding hat keine spürbare Verbesserung gebracht, sagen die Verantwortlichen vom städtischen Service öffentlicher Raum. Und deswegen haben sie heute angekündigt, dieses Hundeklo kommt wieder weg. Die werden es schließen im Mai und da einfach wieder Rasen aussäen.
Ja, muss man sagen, die Idee ist gut, aber Nürnberg ist offenbar noch nicht bereit dafür. Wobei ich wette mit dir, auch in anderen Städten würde sowas einfach gar nicht funktionieren.
Ja. Ich habe es auch mal gegoogelt, weil es mir wirklich so simpel vorkam. Ja. Also es muss ja irgendwer in Deutschland schon mal auf die Idee gekommen sein, so einen Sandkasten da auszuheben, wo die Hunde hinkacken
können. Aber war nicht.
Nö, also ich habe nichts gefunden.
Also dieses Pilotprojekt Hundeklo wird auf jeden Fall gestoppt. Die ganze Geschichte habt ihr bekommen von Dominik Peters.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Indonesien hat gewählt. Und allein die Logistik, die in dem 260 Millionen Einwohnerland mit 17.000 Inseln dafür nötig gewesen ist, hat ja weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Insgesamt 800.000 Wahlhelfer waren im Einsatz mit Stimmzetteln, wirklich so groß wie Plakate. Ja, denn zum ersten Mal überhaupt wurden in Indonesien der Präsident und das Parlament gleichzeitig gewählt. Bei den Kandidaten fürs Präsidentenamt gab es dagegen die Neuauflage eines alten Duells. Beide Bewerber haben sich nämlich schon bei der letzten Wahl gegenübergestanden. 2014 war das. Damals hat dann der Gemäßigte gegen den Hardliner gewonnen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, tendenziell, wie es im Moment aussieht. Doro Werkmann aus der Nachrichtenredaktion. Wer hat die Präsidentschaftswahl in Indonesien für sich entschieden? Kann man das schon klar sagen?
Ja, alles deutet darauf hin, dass Präsident Joko Widodo im Amt bleibt. Einigen ist er vielleicht eher bekannt aus der Presse als der indonesische Obama. Das war so sein Image, als er zum Präsidenten gewählt wurde vor 5 Jahren. Ob das Image sich auch in Taten während seiner Amtszeit messen lässt, darauf komme ich später nochmal. Jedenfalls liegt Widodo in den meisten Prognosen mit 55% der Stimmen vorn. Sein Konkurrent Prabowo Subianto liegt 10 Prozentpunkte dahinter. Das ist praktisch nicht mehr einzuholen. Mit dem offiziellen Endergebnis wird aber erst so Mitte, Ende Mai gerechnet.
Also im Prinzip bleibt dann alles beim Alten in Indonesien.
Das kann man so nicht sagen, denn in Indonesien hat sich in den letzten Jahren schon einiges verändert. Die Kräfte, die mehr Religion, also den Islam, in der Politik sehen wollen, haben dazu gewonnen. Indonesien ist zwar das größte muslimische Land der Welt, aber keine islamische Republik. Heißt, Staat und Religion sind dort eigentlich getrennt. Das Land galt immer als sehr liberal.
Das heißt, ich vermute das jetzt so ein bisschen, wie du das gerade formuliert hast, dieses Prinzip weicht aber so nach für nach auf, oder?
Genau, das lässt sich an mehreren Sachen festmachen. Zum Beispiel wurde vor 2 Jahren der frühere Gouverneur von Jakarta, ein Christ, ins Gefängnis gesteckt, weil er angeblich den Koran verunglimpft hatte. Dann leiden seit 2016 etwa Schwule und Lesben unter massiven Hetzkampagnen, betrieben von radikalen islamischen Medien. Der noch amtierende Verteidigungsminister hat sogar mal gesagt, dass Homosexualität eine größere Bedrohung sei als Atomwaffen. Und im Parlament gab es mehrfach Versuche, gleichgeschlechtliche Liebe unter Strafe zu stellen. Da sieht man schon, radikal-islamische Stimmen gewinnen immer mehr an Einfluss in Indonesien. In einer Provinz wird sogar das Strafrecht der Scharia angewendet. Hinzu kommen Anschläge von Islamisten auf Kirchen. Der Gegenkandidat von Amtsinhaber Widodo bei der Präsidentschaftswahl, der ehemalige General Subianto, ließ sich jetzt sogar von Radikalen unterstützen, die eine landesweite Einführung der Scharia fordern.
Das klingt nicht so, als hätte sich dieser Ruf, den du eben schon angesprochen hast, von Widodo als Obama Indonesiens jetzt wirklich so bewahrheitet. Also wenn die radikalen islamischen Kräfte in seiner Amtszeit ja dann doch so viel mehr Einfluss bekommen haben.
Ja, Widodo selbst gilt weiter als liberal, hat sich aber auch im Wahlkampf weiter für die Trennung von Staat und Religion eingesetzt. Aber seine politischen Erfolge sind zu schwach, um damit gegen die islamischen Kräfte argumentativ zu punkten. Er hat kaum eines seiner Wahlversprechen nach der letzten Wahl eingelöst, wie zum Beispiel mehr Jobs zu schaffen. Und so hat auch Widodo in diesem Wahlkampf Religion zu einem Thema gemacht. Er hat unter anderem versprochen, dass bei einem Wahlsieg ein führender Imam sein zukünftiger Vizepräsident wird. Und der will Homosexualität unter Strafe stellen. Man muss also jetzt abwarten, wie sich Indonesien weiterentwickelt, auch wenn derzeit alles nach einem Wahlsieg des moderaten Kandidaten aussieht.
Das offizielle Endergebnis haben wir dann also erst in ein paar Wochen. Der moderate Amtsinhaber hat aber nach bisherigen Umfragen die Wahl in Indonesien deutlich gewonnen. Aber eben auch die radikal-islamischen Kräfte, auch die bekommen mehr Stimmen. Die aktuellen Infos habt ihr bekommen von Doro Werkmann. Das war das Update für heute Abend. Morgen sind wir natürlich wieder am Start, der Dominik und ich. Dann haben wir es auch schon Donnerstag, 18 Uhr, dann die frische Ausgabe vom Update. So, ich guck mal gerade rüber. Also ich habe meine Fassbrause ausgetrunken. Du, dein Wässerchen.
Ja, ja. Ich schüttel mein Wasser.
Alles klar.
Und du hörst nichts.
Können wir nach auch Hause mehr. Gehen. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis morgen. Sonja Meschkat, mein Name. Ciao.
Deutschlandfunk Nova.